Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur.
Hallo und guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Michael Gleich und in der heutigen Folge geht es um die Wirkung von Vorträgen und Präsentationen, beziehungsweise auch um deren Wirkungslosigkeit. Viel zu oft erlebe ich als Moderator, dass Vortragende ihr Publikum entweder langweilen oder mit Fakten überschütten und überfordern, im schlechtesten Fall beides im Wechsel. Studien besagen, dass Zuhörende bei nur 10-minütigen Inputs oft nachher nur einen Bruchteil des Inhalts erinnern. Sind die Reden länger, wie das meist der Fall ist, sinkt diese Rate noch weiter. Zum einen Ohr rein, zum anderen raus, ohne dass im Zwischenraum etwas hängen bleibt. Statt zum Publikum zu sprechen, tragen sie zugetextete Folien vor. Ich nenne das betreutes Lesen. Das muss nicht so sein, sagt unser heutiger Gast Gerrit Danz. Er war Kreativdirektor bei der Werbeagentur BBDO. Und Kreativität und innovatives Denken und Handeln sind nach wie vor seine Herzensanliegen. Heute als Bestsellerautor und als Dozent an der St. Gallen Management School. Er steht selbst oft als Redner auf der Bühne und zeigt mit seinen eigenen praxisorientierten Vorträgen, wie eine faszinierende Präsentation die Menschen begeistern und bewegen kann. Weg von der Ego-Show hin zu Impulsen, die positiv wirken und damit den Menschen im Publikum dienen. Herzlich willkommen, Gerrit.
Danke, Michael.
Gerrit, ein Spontaneitätstest. Mit welchem Einstieg in unser Gespräch wirst du dich in diesem Podcast für immer unvergesslich machen?
Naja, zum Beispiel, indem ich eine rote Fahne hochhalte, gleich zu Anfang. Wie wäre das?
Aber du hast jetzt gerade keine zur Hand. Das heißt also, rein sprachlich nimmst du gerade eine rote Fahne in die Hand?
Ja, kann ich machen. Und zwar deshalb, weil ich diese wunderbare Geschichte häufig erzählte in Vorträgen, dass in England 1865 die ersten Autos durch die Gegend gefahren sind. Die waren allerdings nicht so wahnsinnig schnell. Ne? Die waren 6 km/h schnell, da kann man ja auch eher sagen langsam. Und das waren eben die ersten Autos. Und die britische Regierung hatte so eine Angst vor diesen motorisierten Monstern, dass sie ein Gesetz erlassen hat. Das Ding heißt Red Flag Act, also Rote Fahnenakt, wenn du so willst. Und was sie also haben wollten, ist, dass vor jedem dieser Autos haben sie einen Fußgänger hergehen lassen, also quasi so ein Engel, wenn du so willst, mit einer roten Fahne, um die Menschen, Fußgänger, die Pferde, die Reiter zu warnen, dass da eben so ein motorisiertes Monstrum kommt. Das hat 20 Jahre Bestand gehabt, dieses Ding, und ist dann tatsächlich irgendwann abgeschafft worden, nachdem man gemerkt hat, dass es so schlimm gar nicht ist. Also wenn jemand zu Schaden kam, war das deutlich häufiger der Engel selber mit der roten Fahne als ein Fußgänger oder ein Pferd da draußen. Das zeigt so ein bisschen, wie Menschen auf den Wandel reagieren, auf das Neue. Und wie du richtig gesagt hast, in der Anmoderation geht es in meinem täglichen Tun tatsächlich sehr häufig um das Neue, also um Kreativität und die Frage, wie kann ich etwas anders und besonders machen, damit danach eine Wirkung entsteht. Eine Wirkung kann heißen, wenn du ein Produkt entwickelst, du machst dich fit für die Zukunft. Eine Wirkung kann aber auch heißen, du gehst aus den gewöhnlichen Ritualen und gehst hinein in das Neue, was dann eben die Neugier der Menschen abschöpft und damit dafür sorgt, dass zugehört wird.
Also ich denke, wenn du mit dieser roten Fahne auf die Bühne kommst und da so ein bisschen hin und her gehst, dass du die Aufmerksamkeit der Zuhörenden auf jeden Fall hast. Du hast vor 13 Jahren, da haben wir nämlich mal gemeinsam ein Buch herausgegeben, Der Kongress tanzt. Und du hast vor 13 Jahren Studien aus Amerika und aus Deutschland zitiert, wonach 80% aller Präsentationen einschläfern und ihre Ziele nicht erreichen. Würdest du sagen, dass sich die Präsentationen und ihre Wirkungen mittlerweile verbessert haben? Hat die Mehrheit der ReferentInnen etwas gelernt?
Nee, würde ich nicht sagen. Also ich glaube auch nicht, dass es schlimmer geworden ist, aber es hat sich auf keinen Fall verbessert. Weil warum auch? Ich meine, ich bemühe mich ja nach Leibeskräften, zumindest mit den Menschen, mit denen ich arbeite oder die mit mir arbeiten, eine Veränderung herbeizuführen. Und das gibt zum Teil wirklich so wunderbare Transformationen in der Art und Weise, wie die kommunizieren, dass mir tatsächlich manchmal die Tränen kommen. Also wenn ich erfahre, was jemand dann getan hat, dann in der Praxis, nachdem wir gemeinsam gearbeitet haben, das ist so schön zu sehen, dass plötzlich die mit dem, was sie tun, was sie können, was sie wissen, so viel erfolgreicher sind und das, was sie tun, freudvoller wird, weil sie merken, sie kommen plötzlich an. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, dass immer noch natürlich das Thema PowerPoint eine riesige Rolle spielt. Das hat sich so dermaßen durchgesetzt. Klar ist den meisten, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Das sagen viele. Viele empfinden es auch als unglaublich anstrengend und wissen intuitiv, dass da was nicht stimmt. Aber wenn ihnen die Alternativen fehlen, wird es natürlich schwer. Und es fehlt ihnen übrigens auch oft an Zeit. Das heißt also, sie greifen dann dahin, was ohnehin da ist, was sie schon 100.000 Mal gemacht haben. Und das ist dann leichter, aber eben nicht besser. Und deswegen hat sich bisher nicht so wahnsinnig viel geändert. Aber also ich in meinem kleinen Dunstkreis und mit meinem Wirken freue mich über die, die sich da entschlossen haben, was neu und anders zu machen.
Zur Verwendung von PowerPoint, was du gerade ansprichst, hast du damals geschrieben in dem Essay Klick, Klick trifft auf Ohren im Durchzug. Woran liegt es deiner Meinung nach, dass PowerPoint überall auf der Welt beliebt ist und weder Power entfaltet noch auf den Point kommt?
Ich glaube, es liegt daran, weil es so schön einfach ist. Also Menschen stehen ja total auf Einfachheit. Wir haben da draußen so eine komplexe Welt. Wir haben auch Zeitnot, das ist das, was ich eben schon mal sagte. Und da gibt es ein sehr ausgefeiltes, sicheres System, das mir die Möglichkeit gibt, relativ unaufwendig Inhalte an andere Menschen weitergeben zu können. Ob das jetzt gut ist und dann auch ankommt, ist eine ganz andere Frage. Aber zunächst mal geht das. Und das muss man sagen, dafür ist das wirklich exzellent gemacht. Und ich will auch gar nicht in dieses PowerPoint-Bashing mit einsteigen, dass das jetzt alles ganz furchtbar ist. Da würden mich auch dann irgendwann Menschen erwischen und sagen, pass mal auf, Danz, ich habe dich bei einem Vortrag gesehen kürzlich auf irgendeinem Kongress. Und da hast du auch selber Fotos gezeigt.
Und wenn schon PowerPoint, wie sollte sie aussehen, weil du selbst auch zeigst? Und du sagst gerade schon, gibst damit einen kleinen Hinweis, da hast du Fotos gezeigt. Also wenn schon PowerPoint, wie kann dieses Programm auch diese Kraft entfalten und wirklich dann begeistern? Weil die Möglichkeiten in dieser Software sind ja schier unendlich.
Du hast ja eben schon von betreutem Lesen gesprochen. Wenn du betreutes Lesen betreiben würdest, was du ja nicht tust, aber andere machen das, dann hast du ja auf der Folie was draufstehen. Sonst würde es ja nicht vorlesen sein. So. Und betreut heißt ja nur, die lesen selber, also liest du gleich mit und du verliest dann laut, was die leise lesen können und so. Also wenn das schon unterbleibt und du eben dann nur Fotos zeigst, die etwas hinzuaddieren zu deinem gesprochenen Wort oder eine Grafik, die vielleicht etwas hinzuaddiert, dann ist das sehr gut. Das muss man üben, keine Frage. Da kann zum Beispiel auch eine schwarze Folie schon mal helfen im Hintergrund. Ne? Also eine schwarze Folie heißt eine Folie mit einem schwarzen Bildhintergrund. Und dann ist eben Ruhe im Karton hinter dir. Du bist derjenige, der da vorne agiert. Und wenn du was zeigen möchtest, dann überleg mal, was das denn bildlich sein kann. Aber nochmal, es muss eben zum gesprochenen Wort was hinzuaddieren. Ich sehe ganz oft so Symbolfotos. Ne? Da wird etwas besprochen, eine übergeordnete, was könnte sein, übergeordneter Wert wie Freiheit. Und dann zeigen die eine Freiheitsstatue, wo ich dann denke, naja, dafür hätt's das jetzt nicht gebraucht, weil es an sich nur Design ist.
Bei Achtsamkeit werden gerne aufeinander gestapelte Steine gezeigt.
Ja.
Es gibt Studien des Bildungsforschers Christoph Wecker, die zeigen, dass sich ZuhörerInnen in Vorträgen und digitalen Präsentationen durch die Folien sogar ablenken lassen. Was der Mensch, wie du gerade auch erwähnt hast, zu den Folien sagt, wird weniger ernst genommen. Er steht förmlich im Schatten der Projektion. Könnte man sagen, dass Präsentationen generell besser werden, wenn der Beamer mal ausgeschaltet bleibt?
Ja, hundertprozentig. Absolut.
Warum?
Weil plötzlich da ein Mensch steht, der was zu sagen hat. Und zwar pur. Und das ist immer gut. Das ist immer gut. Das ist fürs Publikum gut, weil die können sich konzentrieren. Und es ist für denjenigen, der da vorne steht, auch gut, weil man sich auf sich selber besinnen kann. Das ist zwar, wenn ich das jetzt so sage, bestimmt für die eine oder den anderen schwierig, vielleicht im ersten Schritt umzusetzen, weil PowerPoint natürlich auch eine super Möglichkeit ist, sich hinter etwas zu verstecken. Das ist wie so ein Busch, hinter dem du dich versteckst. Du hast eben gesagt, du stehst da im Schatten deiner PowerPoint. Ja, das ist ja so. Bis an der Seite ist auch immer Seiteneckfähnchen und eben nicht das Tor. Und das ist so der Unterschied. Aber Tatsache ist, sobald die Leute anfangen, selbstbewusst in der Mitte zu stehen, und nochmal, das kann man üben, das muss man auch üben, aber das geht sehr schnell, dann beginnen die zu leuchten. Und das ist, ich sage jetzt mal nicht zu 100% so, aber zu 99% nach meiner Erfahrung in meinen Trainings immer so.
Ich hatte vor 15 Jahren mal so einen Rednercoach, der vor einer Roadshow mich gecoacht hat. Der hieß Gerrit Danz. Und ich war, kannst dir nicht vorstellen, Gerrit, wie oft ich davon profitiert habe, was ich in 2,5, 3 Stunden bei dir gelernt habe. Das ist, ich bin immer noch nicht der Top-Speaker, das ist nicht mein Beruf, aber ich habe so profitiert. Und es kommt wahrscheinlich zum Tragen, was du gesagt hast, dass die meisten Referentinnen und Referenten sich nicht die Zeit nehmen, wirklich mal so ein Training zu machen, obwohl sie oft auf der Bühne stehen. Und warum sie dann PowerPoint zum Beispiel nehmen, ist, dass sie den Vortrag auch nicht auswendig können müssen, sondern sie lassen sich dann von den Folien, ich glaube, so ähnlich hast du es damals auch ausgedrückt, durch den Vortrag schleifen.
Absolut. Ich kann mich tatsächlich an deinen Vortrag erinnern. Also das war dieser Vortrag, wo du die Evolution verglichen hast. Ich glaube, das hieß es nicht Unternehmen Natur?
Unternehmen Natur, und es ging um Change Management in der Evolution, in der Biologie, was können wir davon lernen? Und ich hätte bestimmt was zu sagen, aber ich hätte es nicht rüberbringen können.
Wie lange sagtest du, ist das her?
Weiß ich nicht, 15 Jahren.
Überleg mal, ich kann mich an diesen Vortrag erinnern. Ich kann mich auch erinnern, dass du da einen Film zitiert hast von National Geographic, wo Ameisen einen Bau unter der Erde in Brasilien gebaut. So, was sagt das? Es sagt, dass du mich gecatcht hast. Ich meine, ich habe seither tausende von Präsentationen gesehen und wahrscheinlich ist da sogar eine dabei, die ich vor 4 Wochen gesehen habe, die ich jetzt nicht mehr weiß. Aber diese Präsentation ist in meinem Kopf kleben geblieben. Das muss am Redner liegen, das muss am Autoren liegen. Wir sind ja immer beides. Ne? Wir sind ja auf der einen Seite, also bestenfalls sind wir Autor. Das heißt also, wir bauen uns das Ding selber. Wir überlegen uns vorher, was hören die Leute denn dann gern? Und dann sind wir natürlich immer auch diejenigen, die da vorne stehen. Dafür ist es aber wichtig, es zu tun, auch nach so einem Training. Das braucht auch ein bisschen Mut, weil es natürlich ein bisschen anders ist, als das andere machen. Logischerweise, du trittst aus der Komfortzone dieses Schwarms aus, der eben immer nur den Beamer anmacht. Aber dieser Mut wird belohnt. Und dann gibt es eben diejenigen, die haben vielleicht eine gute Zeit in einem Seminar oder in einem Coaching. Aber die treffe ich dann auch manchmal wieder nach 2 Jahren oder so. Und die sagen, ja, das war doch schön, dass wir das gemeinsam gemacht haben. Aber wir sind danach wieder zurückgefallen in das alte Muster. Und dann hat es natürlich nichts gebracht. Also es braucht immer auch danach den Mut, es zu tun. Und es ist sehr schön, wenn das dann von außen belohnt wird.
Noch ein Zitat aus deinem Essay damals, um abzugleichen, wo du heute stehst. Zitat: Nach meiner Ansicht sollte jeder Vortrag ein Stück Werbung sein. Werbung für ein Konzept, für einen neuen Gedanken, für eine Lösung, ein Unternehmen, eine Abteilung, für den Redner selbst und wohl auch dafür, dass die Kongressbesucher im nächsten Jahr voller Freude wiederkommen. Zitat Ende. Wissen Veranstaltende deiner Erfahrung nach in der Regel, wozu sie eigentlich eine Keynote, einen Vortrag wollen, was der Sinn und Zweck davon ist?
Ich würde sagen, ja. Also Veranstaltende schon. Das ist ja im Vorgespräch, also wenn ich mich jetzt da als Keynote-Speaker vorstelle, die haben mich irgendwo gefunden oder das ist empfohlen worden und ich treffe mich zum ersten Mal mit denen und dann frage ich die, warum laden sie mich ein? Das ist dann nicht, also wird nicht beantwortet mit, ja, wir brauchen jemanden, der eine Speech hält, sondern die gehen schon sehr ans Eingemachte. Ich erinnere mich gerade gestern, ich werde natürlich jetzt das Unternehmen nicht nennen, aber es ist ein großes Unternehmen, ein Weltkonzern und die haben sehr freimütig erzählt, was da gerade im Argen ist, dass die Stimmung im Keller ist und so weiter. Und dann will ich natürlich wissen, dafür sind solche Vorgespräche ja da. Will ich wissen, warum das so ist? Das kann man meistens auch oder können die sehr gut erklären aus der Situation, aus einer wirtschaftlichen Situation eventuell oder eine kulturelle, also unternehmenskulturelle Story, die dahinter steckt. Und das ist für mich natürlich wahnsinnig wichtig zu wissen. Also Antwort ganz klar, ja, die wissen schon, warum sie mich einladen.
Ich schätze, dass du da in einem gewissen Segment unterwegs bist, weil ich als Kurator, Eventdesigner oft wahrnehme, dass sie sagen, wir brauchen jetzt noch irgendeinen Prominenten oder ein Fernsehgesicht, vielleicht eine Frau, weil nämlich sonst auf der Bühne und auf dem Podium nur Männer sind, also vielleicht irgendeine Moderatorin aus dem ZDF oder so. Da nehme ich wahr, dass das mit der Sinn- und Zweckbestimmung nicht so weit her ist.
Kann ich mir vorstellen. Okay, also die gibt es natürlich schon. Wenn dann jemand sagt, wir brauchen noch eine Frau auf der Bühne, das ist natürlich, also das erlebe ich tatsächlich auch oft, dass ich, egal in welcher Branche unterwegs bin, viel zu wenig Frauen im Raum sind und dann wird dann so ein bisschen vorgeschobene Diversity betrieben. Ja, klar, aber auch das ist ein Grund, aber es ist eben dann konstruiert, das ist nicht wahrhaftig und das ist natürlich traurig, wenn das passiert.
Was würdest du eigentlich den Menschen raten, die für etwas, für ein Fach, für eine Disziplin, für einen Forschungsgegenstand Expertin oder Experte sind, deshalb eigentlich nicht Redner und trotzdem sollen sie auf die Bühne? Was würdest du denen raten? Abgesehen davon, bucht ein Training bei Gerrit Danz.
Ach gut, dass du das sagst, da muss ich es ja nicht mehr sagen. Was würde ich denen raten? Also die müssen, ne? Die werden gezwungen, also sie müssen eher auf die Bühne. Und was ich denen dann mitgeben kann, vielleicht erstmal ihren Lebenslauf zu lesen. Ich hatte eben ja schon mal von Selbstbewusstsein gesprochen. Selbstbewusstsein heißt ja, dass man sich über sich selbst bewusst ist. Und vielleicht wohl auch darüber, was man alles kann, was man alles getan hat, was man alles weiß. Damit auch, was man alles zu geben hat. Also ich meine zu geben in einer Situation, die man als Rednerin oder als Redner da vorne ja hat. Also du hast ein Wissen und wenn es gut läuft und an sich ist das die Idee, sollen die Leute ein bisschen klüger, sicherer, souveräner, reicher, schöner aus deiner Präsentation rausgehen. Also es soll ja eine Transformation sein. Dazu brauchst du ja einen Rucksack an Wissen. Und viele sind sich darüber gar nicht bewusst, dass sie das haben. Die sind dann so eingeschüchtert von der Situation, dass man dann da vorne dann irgendwann stehen in Klammern muss, dass die einknicken und sagen, jetzt ich tue es, aber ich tue es nicht gerne. So. Und wenn du dann mal reingeguckt hast und weißt oder machst dir nochmal bewusst, was du alles kannst und wie sehr die Menschen davon profitieren werden, dass du da vorne stehst und wie sehr das doch auch eine tolle Aufgabe ist, Menschen klüger machen zu können. Ich glaube, dann gehst du ganz anders schon mal und das hat ja mit Reden auch nichts zu tun. Das ist erstmal nur so Selbstfindung, wenn man so will, so in sich selber reinhorchen. Also noch bevor das losgeht, dass man da irgendwas vorbereitet oder nur den Mund zum ersten Mal öffnet, ist das vielleicht eine ganz, ganz gute Vorbereitung, sich mal über sich selber nochmal kurz klar zu werden.
Ja, das finde ich total toll. Habe ich jetzt nicht erwartet. Und gerade deswegen finde ich es toll, weil das etwas sagt, dass es mehr um innere Haltung geht. Und diese innere Haltung, dieses Selbstbewusstsein bringt einen vielleicht auch raus aus alten Schultraumata, wo man dann irgendwie vorne stehen musste und vielleicht auch bloßgestellt wurde.
Ja, also ich meine, das erlebe ich sehr, sehr häufig, dass Menschen das einmal in sich tragen und auch nur schwer wieder loswerden.
Der Hirnforscher Gerald Hüther hat hier im Podcast mal erwähnt, dass er so Eltern beobachtet, wenn sie zum Elternabend in die Schule gehen und dass sie automatisch irgendwie so kontrahieren und wieder den Kopf einziehen. Das heißt, das steckt tatsächlich viel in uns drin. Damals, als wir beiden gearbeitet haben und als du dann auch diesen Essay geschrieben hast, hast du gesagt, es gibt schon auch so ein paar Daumenregeln, so ein paar einfache Regeln. Du hast damals 5 in dem Essay aufgezählt. Da ging es um Geschichten, um Nachrichten einbinden, Metaphern. Ist das etwas, was du vielleicht hier auch nochmal kurz ausbreiten kannst?
Wichtig ist, denke ich, immer, dass man sich darüber klar wird, dass was man da tut, live ist. Ne? Ob wir live vor einem Mikrofon sprechen, ob wir live vor der Kamera stehen, ob wir live vor Menschen stehen, auf einer Bühne oder in einem Raum. Es ist live. So. Und live ist ja, da mag man sich kurz dran erinnern, kein deutsches Wort, ist ja immer noch Englisch. Kann man auch immer noch ins Deutsche übersetzen, heißt nämlich lebendig, erlebbar machen. Also heißt erlebbar machen von Inhalten. So, und jetzt ist die nächste Frage, was ist denn alles lebendig in deiner Präsentation? Das ist oftmals eben genau das Gegenteil von lebendig. Also viele Präsentationen sind mausetot. Die zerschellen dann an der Raufasertapete des Raumes in Form von Licht. Wie so ein inhaltlicher Frontalcrash. Und da ist nichts lebendig, ist tot. Die nächste Frage lautet, wie kriegt man es denn hin, dass sowas lebendig wird? Das kann man machen, indem man einfach das tut, was wir eigentlich immer tun. Also das ist jetzt auch wirklich keine Raketenwissenschaft, noch nicht mal eine Wissenschaft, würde ich sagen. Also wenn wir uns selber beobachten dabei, wie ich dir zum Beispiel von meinem letzten Wochenende in Kitzbühel erzählt habe, kurz eben im Vorgespräch. Ne? Also was würde ich dann tun? Ich würde dir wahrscheinlich mein schönstes Erlebnis erzählen. Ich werde dir wahrscheinlich erzählen, dass ich da oben auf der Streif gestanden habe. Nun ist es jetzt gerade Sommer, wo wir das aufnehmen. Aber das heißt, da ist alles grün auf dieser Weltcup-Rennpiste. Und wenn du da oben an dieser Startrampe stehst, da guckst du runter und denkst, ernsthaft? Hier stürzt sich jemand runter bei quasi 90 Grad Winkel. Das kann keine Fernsehkamera dieser Welt dir irgendwie klar machen, wie steil das Ganze tatsächlich ist. So, dann werde ich dir vielleicht eine Postkarte noch zeigen, die ich mitgebracht habe aus Kitzbühel. Dann werde ich dir vielleicht noch erzählen, dass ich ganz tolle Kollegen bei einem Event dort getroffen habe. Und vielleicht erzähle ich dir auch noch, dass ich im Flugzeug irgendwie eine News gelesen habe, die hier im Kontext unseres Themas, was wir gerade besprechen, eine Relevanz hat und werde dir vielleicht aus diesem Zeitungsartikel vorlesen. So, jetzt habe ich gerade so eine Vielzahl von Dingen erzählt, die wir nutzen, wenn wir ganz normal ein Gespräch führen, zum Beispiel, wenn wir uns vom letzten Wochenende erzählen. So reden Menschen miteinander, so kommunizieren Menschen als soziale Wesen. Das machen wir natürlich, das machen wir authentisch, nichts anderes ist das. Und zwar bis zu dem Punkt, wo jemand das erste Mal auf die Fernbedienung drückt und sagt, herzlich willkommen zu meiner kleinen Präsentation. In Klammern, da sage ich immer, wie klein wird sie denn werden? Fragezeichen. So, dann hört das plötzlich auf und dann drücken wir uns da durch Slides durch und all das, was wir wahnsinnig gut können, also Geschichten erzählen, Erfahrungen teilen, von Menschen, anderen Menschen erzählen, Dinge in die Hand nehmen und hochhalten, all das, was wir sonst so natürlich tun, stirbt sofort weg.
Und du hast zum Beispiel in dem Vorgespräch mir auch was erzählt, was uns beiden miteinander verbindet. Also zum Beispiel so Alterserfahrungen. Das heißt, wenn man diese Geschichte erzählt, hat man schon im Kopf, was ist vielleicht dieser Faden zwischen mir und dem Publikum? Was ich interessant finde, was ich gelesen habe, was das Publikum auch interessieren könnte. Nicht wahr?
Absolut, absolut. Das ist natürlich dieser unglaubliche Effekt von Storytelling. Also es ist ja so ein durchgenudeltes Wort, ne, was man irgendwie auch nicht mehr richtig hören mag und wo viele dann sagen, Storytelling ist doch eigentlich auch gar nicht meins, ich bin dann gar nicht so ein Geschichtenerzähler, wo man dann sagt, gut, aber eben hast du mir in der Kaffeeküche doch vom letzten Wochenende erzählt, also natürlich bist du ein guter Geschichtenerzähler, was denn sonst? Ich glaube, das Tolle an diesen Stories ist, an diesen Erfahrungen, und diese Erfahrungen machen wir nun auch beruflich, wir können auch von beruflichen Erfahrungen erzählen, ist, dass sie mir die Möglichkeit geben, eine Verbindung aufzubauen. Ich kann connecten. Ne? Das heißt also, wenn man dann über das Alter erzählt und wir wahrnehmen, dass wir beide gleichen Alters sind, werden wir wahrscheinlich auch ähnliche Erfahrungen machen, wie auch immer gelagert die sind. Aber ne, das heißt also, da ist eine Verbindung da. Oder du sagst, ich habe ein Kind, dann sage ich, oh, ich habe auch ein Kind. Also jetzt gibt es einen Fachbegriff für neuronale Verknüpfung. Und diese neuronale Verknüpfung ist eben immer nur dann da, wenn ich als soziales Wesen in den Schilderungen eines anderen Menschen etwas wiedererkenne, wo ich sage, entweder habe ich genauso erlebt oder, ach, es ist ja interessant, kann ich in der Zukunft für mich auch mal verwenden, diese Erfahrung. Und das macht eine enorme Sogwirkung aus. Da gibt es wunderbare, also ich habe mich gerade, weil ich so eine Storytelling-Masterclass aufgenommen habe, ist ein Online-Kurs, nochmal sehr tief mit Storytelling befasst. Man denkt ja immer schon, man weiß so viel, aber man weiß im Grunde nichts, wenn man weitergräbt. So, und da wurde dann geschildert in einem Experiment, dass sowohl ein Sender, nennen wir ihn jetzt mal Präsentator oder Präsentatorin, als auch ein Zuhörer oder Zuschauerin, die bekamen so ein EEG-Mützchen aufgezogen. Man hat mal geschaut, wie denn die Gehirnströme von den beiden laufen. Und normalerweise, das ist bei uns beiden jetzt gerade auch so, laufen die natürlich unterschiedlich, weil wir unterschiedliche Hürde haben, unterschiedliche Menschen sind, Punkt. Aber sobald jemand anfängt, eine Erfahrung zu teilen und damit eine Geschichte zu erzählen und ein Mensch, ein Zuhörer, connectet sich damit, wirst du plötzlich in diesem EEG gleiche Ausschläge sehen. Das heißt also, es ist wirklich auf einer organischen Ebene nachweisbar, wie stark das in das Hirn des Gegenübers reinfunkt. Und das funktioniert eben genau nicht, wenn du aufs Knöpfchen mit dem Daumenendgelenk drückst und sagst, und hier sehen Sie die 80 Zahlen des nächsten Quartals, dann wird das nicht passieren.
Du hast gerade in dieser Story aus Kitzbühel erwähnt, wie steil diese Piste ist. Jetzt kann man da eben das Symbolfoto in die Präsentation bringen mit dem Skifahrer, der da runterfährt. Oder man kann auf der Bühne eine kleine Demonstration machen. Also wie steil etwas ist und was weiß ich, ein Steinfeld runter. Auch das hast du mir schon mal beigebracht, dass es viel lebendiger ist, wenn die Menschen dabei sind, wenn du etwas demonstrierst, wenn du es zeigst mit deinen Händen, du hast vielleicht einen Gegenstand in der Hand. Was ist da das Lebendigmachende?
Naja, indem du dir einfach klar wirst, dass du, nehmen wir mal die Streifen nochmal, das von eben, dass du ja selber in einem Raum bist. Also du bestehst da beispielsweise auf einer Bühne, wie hoch sie auch immer sein mag, und dann sagt, das ist so ähnlich, als wenn ich jetzt hier mich an den Rand stelle und lass mich hier einfach, genau, ne, volles Rohr runterfallen, sodass ich mit den Füßen und dem Kopf zeitgleich aufschlage. Das ist in etwa das, was die Skifahrer da regelmäßig machen. Und das bedeutet, dass eben Weltcupsieger zu werden. Das heißt, was ich da mache, ist, ich versuche, die Leute innerhalb des Raumes, den wir hier gerade teilen, in dieses Erlebnis hineinzuziehen. Damit sie es nachvollziehen können, damit sie connecten können, damit eben genau diese neuronale Verbindung stattfindet. Und darum geht es eigentlich immer. Also zu versuchen, wie du gerade richtig gesagt hast, diesen Content im Raum erlebbar zu machen.
Also du hast dich gerade erinnert, auch ein Bild aus meinem Vortrag von damals. Bilder kann man an die Wand werfen oder auch Bewegtbild. Man kann aber auch Sprachbilder erzeugen. Wenn ich als Journalismusdozent an der Uni arbeite, dann bitte ich darum, dass man eben nicht die abgelutschten Wortbilder benutzt. Wie aber findet man die frischen?
Also du meinst so diese Metaphern wie Sand am Meer?
Der Bär steppt, fröhliche Urständ, er kann ihm das Wasser nicht reichen, keine Ahnung.
Also ich habe mal, kann ich mich erinnern, für mein Buch so eine Formel entwickelt. Wobei ich habe die geklaut bei meiner damals sehr kleinen Tochter. Als sie klein war, da hat die was ganz Tolles gesagt. Das ist wie wenn. Ist jetzt grammatikalisch, glaube ich, nicht ganz so sauber, aber es macht das klar. Das ist wie wenn und dann kommt dieser Vergleich. Und das habe ich dann die DIWW-Formel genannt. Dass du irgendwas hast und dir überlegst, wo in einem anderen Bereich findet denn sowas Ähnliches statt, sodass ich das in diesem anderen Bereich dann klären kann oder erklären kann, um dann zu sagen, und genau so ist es hier eben auch. Also gibt ein Beispiel, es gibt im Hirn einen Teil, der heißt Amygdala, das ist ein Teil, der unter anderem dafür zuständig ist, zu entscheiden, ob Inhalte ins Hirn reingeraten, also in den Langzeitspeicher, ja oder nein. Da werden auch Impulse gesetzt, die zum Beispiel zur Kaufbereitschaft führen und so weiter und so weiter. Nur rede ich eben über Kommunikation und wenn ich mich da konzentriere auf diese Amygdala, auf Deutsch übrigens Mandelkern, dann geht es eben darum, dass das Ding im Grunde entscheidet, ob das, was du sagst, abgelegt wird bei dem Zuschauer oder eben gar nicht erst reinkommt. Und das ist ein komplexer hormoneller Vorgang, den ich mir von einem befreundeten Neurologen auch mal habe erklären lassen, mit dem Ergebnis, dass ich es nicht verstanden habe, weil ich eben kein Neurologe bin. Unterstelle, das geht den anderen Nicht-Neurologen in meinem Publikum auch so. Also muss ich mir einen Gedanken darüber machen, wo ist das denn auch so, dass da im Grunde genommen ein Punkt ist, wo entschieden wird, ob reingelassen wird oder nicht reingelassen wird. Und da fielen mir irgendwann Clubs und Diskotheken ein. Da steht immer ein Türsteher oder eine Türsteherin, ne? Und die entscheidet es. Und so habe ich dann daraus gemacht, das ist der Türsteher zum Hirn deines Publikums. Der entscheidet, ob das, was du gerade gesagt hast, so relevant und gut und womöglich auch cool erzählt ist, dass es reingelassen wird. Oder eben, das heißt, du musst draußen bleiben und dann hast du die Chance leider verpasst. So, was ich hier also gemacht habe, ich bin in einem komplexen Bereich, Neurologie. Ich weiß, da verstehe ich ja schon nichts, wie sollen die anderen das verstehen? Suche mir einen anderen Bereich, wo ich es klar machen kann, den wir alle kennen, weil jeder von uns hat mal in einem Club oder einer Diskothek beziehungsweise davor vor so einem Menschen gestanden, der entschieden hat, ob du reinkommst. Erkläre da, guck mal, das weißt du doch, wie das da funktioniert und gehe dann zurück und sage, oh, genau so funktioniert das eben bei der Amygdala auch. Und schon ist das Ding geklärt. Und dafür sind die Metaphern natürlich extrem gut und eben die DIWW-Formel von Lilly Danz.
Nachdem wir eine digitale Software schon erwähnt haben, PowerPoint, würde ich gerne so gegen Ende nochmal was hören von dir zum Thema KI, weil ich könnte mir vorstellen zum Beispiel, dass ich eine gute KI auch fragen kann, ich suche eine Metapher für die Amygdala Und ich bitte darum, dass es eine Metapher aus einem ganz anderen Lebensbereich ist und dass das eine Metapher ist, die noch nicht ausgelutscht ist. Nimmst du die KI als Sparingspartner, um auf kreative Ideen zu kommen, ohne dass du die vielleicht alle nimmst, aber vielleicht wirklich eine Inspiration zu kriegen und dann zu sagen, ah, das bringt mich aber auf einen eigenen Gedanken?
Zu 100%, ja. Absolut, ist doch sensationell. Ich meine, was für unglaubliche Möglichkeiten. Und das, was du gerade gesagt hast, ist auch exakt so Sparringspartner. Es ist nicht, mein kreatives Hirn wird dadurch nicht ersetzt. Und ich glaube auch nicht, also ich hätte auch keine Lust drauf. Ich finde ja kreativ sein toll. Ich mag das ja, aber ich sehe es im Grunde genommen wie eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, der mir Dinge zuruft. Also ich war mal ganz im Ursprung, du hast eben gesagt, dass ich in der Agentur gearbeitet habe. Man schenkt dann an als Junior. Ich war mal Junior-Texter und ich habe im Grunde genommen dem Texter, dem Kreativdirektor zugearbeitet. Da war viel Mist dabei, logischerweise, weil ich noch keine Erfahrungen hatte. Aber so das ein oder andere Schätzchen haben die dann schon entdeckt. Und genauso läuft das jetzt auch ab. Das ist im Grunde genommen mein Junior, wenn du so willst. Ich war kürzlich auf einem HR-Kongress als Speaker eingeladen und da sollte es, das war zumindest mein Konzept, ein Beispiel geben für eine Situation, wo ein Unternehmen auf eine sehr brutale Art und Weise einen Menschen gekündigt hat. Also die Frage zur Kultur eines Unternehmens gehört ja auch, dass man selbst in diesen unschönen Situationen Menschlichkeit walten lässt. Und ich suchte nach Beispielen dafür, wo das mal womöglich öffentlich schiefgegangen ist. Denn es muss ja öffentlich schiefgegangen sein, sonst wüsste auch die KI nichts davon. Und das habe ich einfach eingegeben als Prompt. Sag mir mal 5 Beispiele von Unternehmen, wo es richtig gekracht hat. Und dann hat die KI 5 Beispiele genannt. Und dann von den 5 waren 4 blöd und eine war klasse. Das habe ich recherchiert. Und habe dann sogar gefunden, dass es eine Aufnahme gab von der Dame, die damals gekündigt wurde, weil die wusste nämlich, dass da was Schlimmes passieren würde in diesem Video. Also und hat einfach ein Video mitschneiden lassen. Das Ding ist durch die sozialen Medien gegangen. Also da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Und die KI hat eben die Möglichkeit, auf so viele Quellen zeitgleich zuzugreifen, dass dann da ganz schnell ein Ergebnis ist, was die Teilnehmenden der Seminare dann übernehmen können. Das Learning daraus ist, dass ich denen natürlich sage, ihr braucht ja mich nicht dafür, das könnt ihr selber machen. Also wenn ihr jemals das Gefühl habt, das ist zu kompliziert, das ist zu komplex, dann geht ihr bitte mal zu ChatGPT, gebt das mal ein und fragt mal, wie würdest du das einer 6-Jährigen erklären und einem 6-Jährigen, dann wirst du da eine Lösung finden. Und das finde ich, ist doch der Hammer.
Wir sind oft in folgender Situation, dass eben, wie ich schon mal erwähnte, jemand, der Experte, Expertin für etwas ist, wird zum Redner, soll auf die Bühne kommen, schickt uns die PowerPoint-Präsentation mit den 107 Folien. So, und jetzt ist meine vielleicht letzte Frage. Wie kann man auf diplomatische Art und Weise so jemanden anbieten, dass das vielleicht auch besser gehen könnte?
Vielfach sind diese 107 Folien aus meiner Sicht gar nicht die Präsentation. Also das ist schon mal eine Definitionsfrage. Was ist hier eigentlich die Präsentation? Ich sage mal, die Präsentation bist du selber. Weil da steckt ja immerhin auch Präsenz drin in dem Wort Präsentation. Und eine PowerPoint kann ja keine Präsenz aufbauen. Eine Präsenz hat was mit einem Menschen zu tun. Also es ist immer irgendwie ein Mensch. So. Und diese 107 Folien sind wahrscheinlich deswegen eh schon nicht die Präsentation und gehören ja auch gar nicht an die Wand, weil sie da nichts anrichten können, also außer Schaden. Ne? Weil bei 107 können wir sicher sein, dass sie Schaden anrichten, weil da vermutlich auch Text draufsteht. So, was können also diese 107 Folien sein? Ich glaube, sie sind sensationelle Handouts. Das sind Schriftstücke, die man danach verschicken kann und dann kann sich das jeder durchlesen, der nicht dabei ist. Die müssen ja selbsterklärend sein, sonst sind sie ja Quatsch, also zwecklos. Wie jedes Buch, was man kauft, wie jede Broschüre, die man liest, müssen sie selbsterklärend sein und das ist gut so. Allerdings ist es schon nicht mehr so gut, wenn diese selbsterklärenden Seiten an der Wand sind, weil dann kann man sich ja fragen, was machst denn du jetzt gerade da, wenn wieder beim Betreuten lesen.
Ich habe nochmal an die andere Situation gedacht. Ich bin derjenige, der von diesem Redner diese 107 Folien bekommen hat und ich denke, nee, das wird schief gehen. Also wie kann ich den beraten, dass er wirklich Wirkung erzeugt? Also eine Möglichkeit wäre, ihm zu sagen, das ist ein super Handout. Aber wollen wir drüber reden, wie Sie als Person auf der Bühne stehen und in dieser Präsenz etwas machen? Ich tue mich halt nur so schwer, erfahrenen Fachleuten dann wirklich zu sagen, nee, also als Präsentation taugt das mit den 107 Folien nicht.
Das ist dann auch schon schwer, ne? Also ich finde, das so ad hoc zu machen, wenn jemand das auch nicht bestellt hat, diese Kritik, die ja da natürlich auch schon drin steckt, das muss man sich, also das fällt schon auch schwer. Insofern kann ich deine Bedenken verstehen. Vielleicht gehen wir an den Anfang meiner Trainertätigkeit zurück. Ich war ja mal Wärmer, das hast du gesagt. Danach bin ich zum Fernsehen gegangen, dann war ich Moderator. Wenn man beim Fernsehen als Moderator arbeitet, wird man mit Geld gezwungen, Moderator von Events zu sein, was ich dann gemacht habe. Macht auch Spaß, ne? So, aber so bin ich da reingeraten. Und ich habe mal damals eine Veranstaltung moderiert im ICC, also großer Kongress in Berlin. Und dort, das war ein Industrieverband, und da gab es eine Staffelübergabe von einem Präsidium, was abdankte auf das neue Präsidium. Und die Eventagentur, die damals dort vor Ort war, die sich das ausgedacht haben, die mich auch als Moderator engagiert haben, die haben genau das, was du gerade gesagt hast, erlebt. Die haben gesagt, das, was die da machen, ist so grauenvoll. Kannst du, fragten sie mich dann, kannst du da mal eingreifen? Wo ich dann gesagt habe, mit Schnappatmung, nee, kann ich natürlich nicht. Ich bin ja nur der Moderator, bin ja kein Trainer. Und dann haben die gesagt, und vor allen Dingen, ich war knapp über 30 und die Herren, es waren ausschließlich Herren, da haben wir wieder das Thema, aber es ist auch schon eine gewisse Zeit her, hat sich über die sehr verändert. Die Herren waren knapp über 60, alles gestandene Vorstandsvorsitzende von Familien-AGs, ne, also das Jüngelchen und die Herren. Und dann haben wir einfach gesagt, lass uns mal 2-3 Stunden nehmen. Und da waren die auch mit einverstanden. Und ich habe mir das angeschaut und habe ihnen ein paar minimalinvasive Dinge gesagt, die mir aufgefallen sind. Beispielsweise der neue Präsident bekam den Staffelstab wirklich übergeben. So, und er hat ihn wirklich nur genommen und hat den quasi in die Hosentasche gesteckt. Verstehst du? Also der Höhepunkt der Veranstaltung war im Grunde genommen wie, danke für dieses Bonbon, ich stecke das jetzt in meine Hosentasche. Ich habe gesagt, vielleicht nehmen Sie einfach diesen Staffelstab, das ist der Höhepunkt der Veranstaltung, und nehmen ihn einmal in die Hand und halten ihn einmal aus Ihrer Körpersilhouette nach oben und freuen sich, hoffe ich, darauf, dass Sie in den nächsten x Jahren Präsident dieses tollen Verbandes sind und geben den anderen die Möglichkeit, nämlich dem Publikum, sich mit Ihnen zu freuen in diesem besonderen Moment. So. Und das war eine Sache von 2,5-3 Stunden. Also wirklich minimal invasiv. Und es war für mich der zündende Moment, wo ich festgestellt habe, ich möchte gern Trainer werden. Weil ich gesehen habe, ich kann mit wenig Impuls wahnsinnig viel bewirken bei anderen Menschen und damit bei einer Veranstaltung, die ja auch eine Menge Geld kostet. Und gerade dann, wenn etwas viel Geld kostet, so als Gesamtveranstaltung, finde ich, sollte man auch ein bisschen was investieren in das, was die Veranstaltung an sich ja trägt, der Inhalt.
Du hast begonnen mit einer roten Fahne und hast aufgehört mit einem Staffelstab und es damit wunderbar abgerundet. Und was ich mitnehme aus dem Gespräch mit dir, Gerrit, ist die Betonung dessen Präsenz. Präsentation beruht auf Präsenz und letztlich dann auf der Persönlichkeit, auf der Menschlichkeit, auf der Lebendigkeit der Vortragenden. Und das gefällt mir als Essenz besonders gut. Herzlichen Dank für diese Inspiration.
Danke für die Einladung, Michael.
Dies war eine Podcast-Folge aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Eine Produktion von Convention Partner Vorarlberg, inspiriert von MySlab Bodensee.